Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 9. 1. Petrus 5, die Verse 6 bis 9. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der erste Petrusbrief wurde für Christen geschrieben, die verschiedene Formen der Verfolgung ausgesetzt waren damals. Männer wie Frauen, deren Einstehen für unseren Herrn Jesus Christus sie in der heidnischen Gesellschaft, in der sie lebten, zu Fremden und zu Ausgestoßenen machte. Sie lebten in Kleinasien in der Zerstreuung. Die Gemeinde befand sich in einer Minderheitensituation. Christen lebten hier und da. Sie waren von Heiden umgeben, die gottlos lebten, ihren Götzendienst betrieben und offenbar an den Christen Anstoß nahmen. Der Lebenswandel der Christen war es, der bei ihnen den Anstoß erregte. Denn sie machten bei der Unsittlichkeit des Heidentums nicht mit. Petrus nimmt dieses Problem auf und erklärt im Kapitel 4 seines ersten Briefes in den Versen 3 bis 4, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichen Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste und unordentliche Treiben und sie lästern. Ein Mensch, der Christ wurde, fand sich nicht mehr zum Saufgelage ein. Er nahm nicht mehr an Götzenopfern teil und ging nicht mehr zu Hure. Und dadurch entstanden Risse in der Gesellschaft und in den damaligen persönlichen Beziehungen der Menschen. Und uns ist es klar, dass die Heiden das nicht gelassen hinnahmen, denn Toleranz war gewiss nicht ihre Stärke. Einige von ihnen scherten sich nicht darum, wenn sie den Christen allerlei Böses unterstellten und über Gott lästerten, wie es hier heißt. Die Christen damals mussten erleben, dass ihr Glaube in Frage gestellt wurde und dass der Gott, den man nicht sieht und an den sie glaubten, geleugnet und verlästert wurde. Sie standen in einem geistigen Kampf, bei dem es um die Frage ging, sollen wir uns vom christlichen Glauben gar verabschieden, um von den Menschen und der Gesellschaft wieder akzeptiert zu werden? Nun, wir merken, wie sich seit dieser Zeit nichts geändert hat für uns. Ganz im Gegenteil. Man hat das Gefühl, dass es immer schlimmer wird in der Welt und die ungläubigen Menschen einen immer mehr verhöhnen und verfolgen. Die Gottlosigkeit treibt es immer mehr auf der Spitze und man fragt sich, wie weit soll das noch gehen und vor allen Dingen, wie lange noch? Petrus hat diese Fragen hier in seinem Brief aufgenommen und beantwortet. Auch in unserem heutigen Predigttext gibt er konkrete Anweisungen im Blick auf das Handeln von uns in solchen Situationen, wie wir sie gerade gehört haben. Eine erste Anweisung in meiner Predigt lautet, Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Die zweite Anweisung im Text lautet an uns: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in der dritten Anweisung betrachten wir die Aufforderung: Seid nüchtern und wacht. Und dem widersteht, nämlich zum Widerstand gegen die Verführung des Satans. Grundsätzlich neigt der natürliche Mensch zum Hochmut, auch gerade Gott gegenüber. Doch was bedeutet es eigentlich, hochmütig zu sein? In der Bibel hat das Wort Hochmut immer eine widergöttliche Bedeutung. Das Wort im Grundtext bezeichnet einen Menschen, der mehr aus sich macht, als er ist, und der sich über Gott und seine Mitmenschen stellt, indem er sich selbst ehrt. Die Bibel stellt jedoch klar den Hochmut neben Gotteslästerung. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 2 lesen wir: Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos. Oder sie stellt auch den Hochmütigen neben dem Gottesverächter und Frevler, wie wir es im Römerbrief Kapitel 1, Vers 30 hören. Verleugner, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Nun, für den ungläubigen Menschen ist es ein großes Problem, anzuerkennen, dass Gott im Himmel ist und Autorität besitzt. Er ist geradezu berauscht von dem Gedanken der Selbstbestimmung. Und selbstbestimmtes Leben ist heute in unserer Gesellschaft ein hohes Rechtsgut. Ein Beispiel dazu sehen wir in der Diskussion um die Abtreibung. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau wird gegen das ungeborene Kind ausgespielt. So nach dem Motto: Mein Bauch gehört mir. So lautet dann auch die Parole bei verschiedenen Demonstrationen für die Freigabe der Abtreibung. Wenn die vermeintliche Selbstbestimmung der Frau durch ein ungewolltes Kind eingeengt wird, dann gestattet es die heutige Gesetzgebung, dass das Kind abgetrieben werden kann, was nichts anderes heißt, als dass man das Kind ermordet. Und dieses Selbstbestimmungsrecht redet weiter den Menschen ein: Du kannst dir das Leben hier und jetzt nach deinem Gutdünken gestalten. Die gesellschaftliche Ordnung garantiert dir alle Freiheiten. Niemand darf dir irgendeine Vorschrift machen. Und vor allen Dingen darf dir niemand mit dem christlichen Glauben und dem Wort Gottes kommen oder es dir gar aufzwingen. Dieses Denken zeigt uns, dass Menschen viel von sich halten, dass sie hohe Ansprüche formulieren und anmaßend wirken. Sie leben so, als gäbe es Gott nicht, obwohl Gott ihnen doch letztendlich auch das Leben gegeben hat und es ihnen auch Tag für Tag erhält. Und diese Haltung nennt die Bibel Hochmut. Und in diesem Hochmut muss sich der moderne Mensch Gott wegen des Bösen in der Welt auf die Anklage setzen zu können. Wie, so fragt man, konnte Gott zulassen, dass während der Nazizeit die Juden verfolgt und ermordet wurden? Wie kann er zulassen, dass die Völker Krieg gegeneinander führen und dabei einander die schlimmsten Gräueltaten und Grausamkeiten antun? Soweit der natürliche Mensch. Doch wo ist Gott? So fragen auch wir oft, wenn es uns schlecht geht. Wenn Krankheit unsere Kräfte raubt, wenn vielleicht die Ehe zerbricht, wenn wir arbeitslos werden oder es sind oder wenn wir auch von anderen verfolgt oder diskriminiert werden. Die Heilige Schrift gibt uns auf diese Frage keine Antwort. Sie weist nur auf die Gottheit Gottes hin. Denn seine Wege und Gedanken sind häufig so, dass er uns in Not führt. Wir finden in der Bibel viele Beispiele dazu. Eins dazu habe ich mal herausgezogen, und zwar Hanna, die Mutter Samuels, hatte dieses ebenfalls erfahren. Sie sagte im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten. Entschuldigung, hier habe ich einen Vers vergessen. Der Herr macht arm und reich, er erniedrigt und erhöht, er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Es ist also so, dass Gott den, den er lieb hat, erzieht. Die Erziehung Gottes führt zu der Einsicht, oder sollte zu der Einsicht bei uns führen, dass Gott gnädig ist. Er lässt es zu, dass wir in Not geraten, damit wir wieder aufs Neue lernen, auf ihn zu hoffen. Er lässt Böses geschehen, damit unser Glaube sich bewährt. Es soll deutlich werden, dass wir auch dann, wenn es uns schlecht geht, nicht von ihm ablassen, weil die Einsicht in seine Güte, die er in unserem Herrn Jesus Christus offenbart hat, stärker ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir Gott nicht unsere Not klagen könnten oder sollten. Aber wir müssen dabei aufpassen, wenn sich in diese Klage auch Anklage mischt, dann überschreiten wir ja ganz klar eine Grenze, die uns als sündigen Geschöpfen gesetzt ist. Und damit erheben wir uns über Gott. Petrus sagt hierzu in unserem Text heute, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Denn das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Das deutsche Wort Demut besteht im Griechischen aus dem Wort Knecht, Diener und einer Gesinnung zusammengesetzten Begriff und bezeichnet die Gesinnung eines Dienenden oder den Mut zum Dienen. Demut meint hier keine passive Unterwürfigkeit, sondern eine aktive und mutige Handlung. Demut ist auch nicht ein sich kleiner machen, als man ist, sondern das konsequente Bekenntnis zur eigenen Niedrigkeit, also zu der Stellung, die wir vor Gott haben sollen. Somit ist die Demut eine Art der Aufrichtigkeit und ein Stehen in der Wahrheit. Doch wir wollen uns auch nicht trügen lassen. Es gibt auch eine falsche Demut, die ich auch nicht unerwähnt werden lassen möchte. Es ist eine Demut, die sich äußerlich oder vor Gott zwar erniedrigt, aber damit nur zeigen will, wie demütig sie ist. Aber im Grunde ist das versteckter Hochmut, ihr Lieben, und der nur das Fleisch befriedigt. Dazu heißt es im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 23, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Und was uns die Demut noch zu sagen hat, ist, durch Demut achtet man den anderen höher als sich selbst. Dazu schreibt der Apostel Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Dieses Stehen zur Wahrheit, oder man könnte auch sagen, dieses Wandeln im Licht, wie er im Licht ist, ist die Voraussetzung zur wahren Gemeinschaft untereinander. So wie wir es auch schon in den Bibelstunden im ersten Johannesbrief gehört haben, im ersten Kapitel. Und daher sollen wir unsere Lenden auch mit der Wahrheit umgürten, wie es der Apostel Paulus in Epheser 6 sagt, und immer wieder nach der Demut trachten. Und diese gleiche Demut gilt auch vor unseren Mitmenschen und vor der Welt. Die Wahrheit ist eine Frucht des Lichts. Und erst wenn man auch nach außen aufrichtig ist und sich selbst nicht schont und nicht beschönigt, was bei einem selber nicht stimmt oder in Unordnung ist, dann bekommt das Zeugnis vor der Welt erst seine Glaubwürdigkeit. Das heißt nichts anderes, als dass wir uns selber auch da bekennen müssen, wo wir versagt haben, auch vor der Welt. Denn gerade wir als Christen werden genauestens beobachtet, sei es in unserem nachbarschaftlichen Umfeld, in unserem beruflichen Umfeld oder auch für die Kinder im schulischen Umfeld. Wenn es heißt, du bist ja Christ, warum tust du das? Oder das darfst du doch gar nicht tun, du bist doch Christ. Und durch diesen Ernst, wenn wir das tun und bekennen, werden wir auch Anerkennung finden, der sich nicht nur durch fromme Formeln vor den Mitmenschen abschirmt, sondern sich unter Gottes Gericht stellt. Und das weckt eben auch Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus. Dann gibt es noch eine Art von Demut und Aufrichtigkeit uns selbst gegenüber. Gott selbst ist der Wahrhaftige und wir als seine Kinder müssen jeder Form der Lüge absagen. Und hier liegt der Schlüssel aller Weisheit. Den Mut und die Vollmacht zur Demut bekommt man nur durch die Erlösung Jesu Christi am Kreuz. Denn es heißt, nur der, der vom Herzen demütig ist, kann das Kreuz und das gleichgestaltet werden, lieben, lernen und sprechen, wie es heißt, und zwar im Buch Samuel, Kapitel 6, 22, ich will noch geringer werden als jetzt und gering sein in meinen Augen. Damit, dann lernen wir auch für das Kreuz zu danken, wie es der Psalmist sagt, in Psalm 119, Vers 71, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Es ist ja nicht so, dass Gott Gefallen daran hätte, wenn es uns schlecht geht. Im Gegenteil, er kennt das Leiden von uns nur zu gut. Und deswegen ist sein Ziel nämlich ein anderes. Denn der Apostel Petrus schreibt weiter in unserem Text, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und damit ist gemeint, dass Gott die Not wenden kann, in die er uns auch geführt hat. Sei es hier in diesem Leben, aber spätestens im künftigen, im Himmel. Und mehr noch. Wer hier seinen Glauben im Leiden bewährt auf Erden, wird im Himmel seinen Lohn empfangen. Und dazu gehört auch, dass sich Gott um den kümmert, der es hier im Leben besonders schwer gehabt hat. Und das sollte für uns alle ein wunderbarer Trost sein. Aus rein menschlicher Sicht hat mancher von uns nichts vom Leben. Da sagt der natürliche Mensch, schau, er lebt in Armut, in Verfolgung oder wird unrechtmäßig verurteilt oder gar grausam ermordet oder seine Kinder werden diskriminiert, am Studium gehindert und noch vieles mehr könnte man dazu aufzählen. Sicherlich, das sind alles schmerzliche Demütigungen für uns. Das tut weh. Und man möchte sich gerne verteidigen, damit nicht die anderen glauben, wir ließen uns alles gefallen. Und dann stellt sich uns da schnell die Frage, ja, sollen wir das auf uns sitzen lassen? Auf einmal begehrt die alte Natur bei uns wieder auf und will sich verteidigen. Natürlich sollte unsere Antwort lauten, ein klares Ja, wir lassen es auf uns sitzen. Darum sollen wir uns vor Gott beugen und uns auch gegebenenfalls, wenn es nach seinem Willen ist, auch durch unsere Feinde erziehen lassen. Denn es gehört auch zu der rechten Demut nach der Heiligen Schrift, auf Rache zu verzichten. Dazu schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19, Rächt euch selber nicht, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Gott kann und wird uns als seine Kinder, die ihm die Treue gehalten haben, in der kommenden Welt erhöhen. Und in diesem Glauben dürfen wir leben. Nun erwähnt der Apostel Petrus auch in unserem heutigen Text das Wörtchen Sorge. Alle eure Sorge werft auf ihn, heißt es dort. Nun, Sorge gehört zu den Grundbedingungen unseres Lebens in dieser Welt. Jeder Einzelne sorgt sich in größerem oder auch in geringerem Maße. Gewisse Sorgen sind schon fast alltäglich und leicht zu bewältigen. Wir müssen zum Beispiel arbeiten, um die Familie zu versorgen. Und diese Sorge geht uns in der Regel leicht von der Hand, wenn wir denn eine Arbeit und ein Einkommen haben. Schwieriger ist da schon die Sorge um jene Dinge, über die wir nicht verfügen können. Und diese zehrt manchmal an den Kräften. Das kann die Sorge um den Arbeitsplatz sein, denn der Lebensstandard von uns hängt daran. Es kann die Sorge sein, die aus einer Krankheit erwächst, oder auch eben die Sorge um das Leben schlechthin. Und dann stellt sich uns die Frage, jetzt, was bedeutet eigentlich das Wort Sorge nach der Heiligen Schrift? Nun, Sorge bezeichnet ein ängstliches und schmerzliches Vorausdenken ohne die Gewissheit, mit dem vorhandenen oder drohenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Und daneben aber bezeichnet Sorge auch die liebevolle Fürsorge des Starken und Mächtigen für den Schwächeren, der ihm vielleicht anvertraut ist oder auf den er ihn angewiesen ist. Und Petrus sagt hier eben ganz schlicht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das heißt nicht, dass uns Gott hier das Sorgen verbieten möchte. Er meint hier, dass wir die Sorgen auf den Herrn werfen sollen. Dabei muss man allerdings auch richtig treffen. Denn kehrt sie nach dem ersten Versuch sofort wieder zu uns zurück, dann haben wir schlecht geworfen und Gott nicht getroffen. Und dann hilft nichts anderes, als sie wieder auf Gott zu werfen, so lange, bis sie dort hängen bleibt. Und das ist auch für uns alle ein Lern- und Wachstumsprozess. Er lehrt uns damit, was es konkret heißt, die Sorgen auf Gott zu werfen. Es bedeutet, dass wir sie im Gebet vor Gott aussprechen. Dass wir Gott bitten, das Seine zu tun, was ihm wohlgefällt. Denn wer sich seinen Sorgen selbst hingibt und meint, er kriegt das selber in den Griff, den machen sie taub für das Reden und das Handeln Gottes. Dazu heißt es im Markus Evangelium Kapitel 4, Vers 19, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht in uns. Und dann gibt es auch noch eine Gefahr für uns, die besteht, nämlich innerhalb der gebotenen Fürsorge. Nämlich, dass wir uns mehr um den anderen Menschen kümmern, als um unseren Herrn. Und über die Sorge für andere, gar das Hören auf Gottes Wort und das Fragen nach seinem Willen zu vergessen. Auch das gilt es zu bedenken in der Fürsorge, die wir haben für andere Menschen, für unsere Geschwister. und den anderen uns anbefohlenen Lieben. Und unser Herr Jesus lehrt uns im Vater unser, welches wir heute Morgen vor dem Gottesdienst auch gebetet haben, die Bitte um das tägliche Brot. Die Sorge um Leben, Nahrung und Kleidung Gott zu überlassen, muss die Haltung unseres Glaubens sein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit das gibt, was wir nötig haben. Das hat er uns als Gemeinde immer wieder gezeigt. Und ich denke, auch jeder Einzelne von uns wird schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht haben. Und das sind eben auch Wachstumswege. Dazu ein Zitat von Spurgeon. Er sagt dazu: Was für ein heiteres und ruhiges Leben könntest du führen, wenn du dich dem allwaltenden Gott vertrauensvoll hingebest? Wenn Gott für dich sorgt, was brauchst du auch noch zu sorgen? Kannst du ihm deine Seele doch anvertrauen, wo es um dein Leben geht? Warum nicht auch dein Leib? Er hat sich noch nie geweigert, dir deine Last abzunehmen. Noch nie ist er unter ihrem Gewicht wankend geworden. O, so komme denn, liebe Seele, mach ein Ende all deiner zaghaften Sorge und befiehl alle deine Anliegen Gott, deinem Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Es ist ein köstliches Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Weiter erwähnt Petrus hier in unserem Text, widersteht dem Teufel. Wir alle wissen, dass der Teufel der Feind Gottes ist, seines Reiches und auch von uns, den Gotteskindern. Er erscheint vor Gott als unser Widersacher, ja gar als unser Verkläger, wie es in Offenbarung heißt. Und als sogenannter Fürst dieser Welt ist für ihn die Gemeinde Jesu immer wieder ein Anstoß für sein Wirken gegen uns und in der Welt. Petrus sagt dazu: Seid nüchtern und wacht, widersteht dem Teufel, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Ja, seid nüchtern und wachsam. Was meint Petrus damit? Nun, er meint damit unsere geistliche Trägheit, die in unserem Glaubensleben eintreten kann. Und dadurch ist für den Einfall des Bösen Tür und Tor geöffnet. Zur geistlichen Trägheit gehört, die Befolgung des Wortes Gottes zu versäumen und auch die Stimme des Heiligen Geistes in unseren Herzen nicht zu beachten. Und das führt dann zur Selbstzufriedenheit und zum Vergessen der Heiligkeit Gottes und der geistlichen Forderungen, die Gebote des Herrn zu beachten. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiges Thema. Geistliche Trägheit. Denn wenn geistliche Trägheit bei uns eintritt, dann lässt sich diese nur durch den Geist des Herrn strafen und erwecken, sodass wir davor erschrecken und anfangen, wieder das Wort zu ergreifen und bei Gott Gnade suchen, um wieder umzukehren. Denn Gottes Wort allein ist Wahrheit und die Waffe, mit der wir dann der Verführung und der Lüge von Seiten des Bösen entgegentreten können. Deswegen sagt auch Petrus hier: Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er hält Ausschau auf uns. Den natürlichen Menschen, den ungläubigen Menschen, der ist in seinem Reich. Aber wir, die Gemeinde Jesu und jeder Einzelne von uns, sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Dorn im Auge. Somit ist es also kein geringer als der Satan selbst, der unseren Glauben bedroht. Der große Gegenspieler Gottes, der in seiner Grausamkeit Beute sucht wie ein Löwe, so wird es hier geschildert und verglichen. Und findet er jemanden, dann möchte er ihn verschlingen. Interessant ist dabei, im Grundtext bedeutet das Wort verschlingen, jemanden völlig zu zerstören oder zu vernichten, oder untergehen zu lassen. Wir sehen also hier die Bedeutung des Wortes, jemanden völlig zu vernichten. Da bleibt dann nichts mehr. Auch als wiedergeborene Gotteskinder fühlen wir noch in der Tiefe unseres Herzens das Böse unserer alten Natur immer wieder, wie es versucht, zu hoch zu begehren, wie es versucht, Raum in uns zu gewinnen. Und deshalb sollten wir demütig vor Gott wandeln und zu ihm schreien, wenn wir das merken, dass er uns vor dem Bösen bewahrt. Und gerade das Gefährliche ist, in einer Situation des Friedens, der Ruhe und Freiheit, in der wir in unserem Land leben oder die wir auch zu Hause vielleicht zurzeit haben, geht es gerade darum, besonders wachsam zu sein und zu widerstehen. Denn meistens ist die Verführung des Feindes so listig und schleichend, dass sie gar in einem bibeltreuen Gewand erscheint, sodass wir sie gar nicht erst als Verführung erkennen. Und von daher ist es immer wieder wichtig, dass wir selber im Wort zu Hause sind und dass wir unsere Versammlungen und die Gemeinschaft und dem Wort Gottes nicht versäumen. Doch wir dürfen auch wissen, und das ist letztendlich ein großer Trost für uns, dass wir inmitten auch der heißesten Versuchungen bewahrt bleiben und fähig gemacht werden und unversehrt bleiben. Und das allein dank der Gnade unseres Herrn. Nun stellt sich vielleicht der ein oder andere von uns die Frage, ja, und was können wir selber dazu tun? Dazu sagt Petrus weiter in unserem Text heute, dem widersteht fest im Glauben. Hier meint er das Vertrauen auf den Sieg unseres Herrn Jesus Christus und seine Bereitwilligkeit, uns zu helfen. Denn wir dürfen wissen, wir gehören unserem Herrn, der uns teuer erkauft hat am Kreuz, und durch ihn haben wir den Bösen überwunden. Und wo wir ihm widerstehen, flieht er vor uns, so wie es auch der Apostel Jakobus in seinem Brief sagt. Denn er hat den Sieg am Kreuz für uns erworben, indem er in die Welt kam für dich und für mich, für jeden Einzelnen von uns. Und er hat das Lösegeld für uns bezahlt, und damit wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die vor dem Vater Bestand hat. Denn wer an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden ist, der ist Kind des schützenden Vaters im Himmel, des allmächtigen Herrn, auch über den Bösen. Und um das greifen zu können, müssen wir ihn aber an ihn glauben und ihm unsere ganze Sündenschuld bekennen und Buße tun. Und dann bekommen wir erst aus Gnaden Vergebung für unsere Sünden. So sind wir auch dann in ihm, wohlgemerkt, vor dem Bösen geschützt. Und glauben wir nicht, so sind wir Kinder des Bösen und werden mit ihm verurteilt und auf ewig Pein leiden in der Hölle. Das sind starke und bewegende Worte, aber es gibt nur zwei Formen. Entweder man ist Kind Gottes oder man ist ein Kind des Teufels, so wie wir es in der Bibelstunde in der letzten Woche auch gehört haben. Dazwischen gibt es nichts. Am Ende von Vers 9 sagt Petrus weiter: Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Solche Leiden gehören zu unserem Leben in der Nachfolge Jesu, um uns im Kampf mürbe zu machen und Seiten der Finsternis auch. Aber wir dürfen wissen, dass auch unsere Geschwister in anderen Teilen der Welt stehen in diesem alltäglichen Kampf. Ja, es ist gar noch schlimmer, sie werden vielleicht gar verfolgt und mit dem Tode bedroht, wo wir hier noch in Sicherheit leben können in diesem Land. Und nicht damit rechnen müssen, dass jetzt gleich einer mit einer Pistole oder einem Gewehr hier reinrennt und uns hier umbringen will, wie es in manchen Ländern passiert. Merken wir uns also, in dieser Welt bleibt das Leiden als eine Schule des Gehorsams und ein Weg zur Läuterung, in dem der Glaube gewonnen und bewährt werden muss. Und aus der Gemeinschaft der Leiden Christi Aber er wächst auch eben das Teilhaben für uns an seiner Auferstehung und somit auch unser Wohnrecht im Himmel. Ein wunderbarer Trost. Und das ist das Evangelium der Gnade. Das gilt für die Zeit, in der diese Welt des Leides und des Todes für uns noch nicht abgetan ist. Für jeden Einzelnen von uns, wie auch wir als Gemeinde Jesu Christi. Der Apostel Petrus sagt uns aber auch noch eine Verheißung in Vers 10. Da sagt er, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. An diesen Worten erkennen wir, dass wir nicht aus uns selber heraus leben können, uns auch nicht schützen können, sondern nur, wenn Gott es uns gibt. Denn Gott hat das Ziel vor Augen, dass er mit uns, seinen Kindern, etwas erreichen möchte, nämlich uns Anteil zu geben an der ewigen Herrlichkeit. Und weil der allmächtige Gott ist, darum kann er auch unsere Herzen so festmachen, dass wir trotz Leid und Verfolgung an ihm festhalten. Es ist also eine reine Gabe Gottes, wenn wir die Worte des Petrus hören und beherzigen und dem Teufel widerstehen, ist es eine reine Gnade Gottes. Wir sehen daran, wie selbst Petrus bei allen Ermahnungen, die er hier uns ausspricht in seinem Brief, es von Gott erwartet, dass er es seinen Kindern gebe, im Glauben zu bleiben. Denn würde es an uns selber liegen, und wir wissen um unsere Schwachheit und Sinnhaftigkeiten, so hätten wir keine Heilsgewissheit. Doch dadurch, dass es vom Herrn selber ist, eine Gabe, die er uns erhält, haben wir voll und genüge Heilsgewissheit und dürfen wissen, dass der Herr uns durchträgt bis zum Ende aller Tage. Sei es, dass wir auf natürlichem Wege hier die Welt verlassen oder er in Herrlichkeit wiederkommt, um uns zu holen. Weiter hat der Apostel vor Augen, dass sein Wort bestenfalls das Mittel ist, mit dem Gott an uns handelt. Aber Gott ist es und bleibt der Schöpfer und Erhalter seiner Gemeinde. Petrus tut Gottes Ehre darin, dass Gott an der bedrängten Gemeinde seine Macht erweise und sie im Glauben erhalte. Und das ist zugleich die Hoffnung für uns alle, die wir tatsächlich in einer Bedrängnis stehen sollten oder auch in den Versuchungen ausgesetzt sind. Am Schluss zeigt uns Petrus am Schluss seines Briefes in Kapitel 5 noch einen Ausblick in Vers 11, wenn er sagt, ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man könnte es auch einen Aufblick zu Gott nennen. Er weiß nicht nur, dass Gott über allen Dingen steht und regiert, sondern er möchte es auch. Er wartet und hofft darauf, dass Gott in der Wiederkunft Christi, in seinem Gericht und in der neuen Schöpfung seine Macht offenbar machen wird. Und so soll auch unser Sinn sein, denn diese Wirklichkeit hat uns Gott verheißen. Und diese Perspektive trägt uns in diesem Leben durch und lässt uns geduldig alles Leid tragen, welches der Herr uns aufbürdet. Wir dürfen auch wissen, dass Gott treu ist und der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass mit der Versuchung so auch ein Ende kommt, so dass wir es ertragen können, wie der Apostel Paulus es im 1. Korintherbrief sagt. Gott lastet uns nie mehr auf, als dass wir tragen können. Das sollte uns auch nicht zu abschätzigen Reden gegenüber anderen Geschwistern sagen, wo man sagt, ach, das ist ja gar nichts, was der zu tragen hat. Da gibt es unterschiedliche Kräfte. Für den einen mag das nicht sein, aber für den anderen ist es schon vielleicht die Grenze. Und so hat eben jeder, wie man auch schon schön sagt, sein Päckchen vom Herrn zu tragen. Aber es wird uns nicht erdrücken. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte noch ein Erlebnis erzählen von Paul Gerhardt, der allen von uns bekannt ist. Als Paul Gerhardt von seinem Predigtamt enthoben im Jahre 1666 Berlin verlassen musste, kehrte er, ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte, in einem Gasthaus ein. Seine Gattin wurde vom Kummer so überwältigt, dass sie sich nicht fassen konnte. Nun, Paul Gerhardt redete ihr zu und sagte ihr den Bibelspruch: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, der wird's wohl machen. Dann ging er in den Garten des Hauses und dichtete das bekannte Lied: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und als er es eben seiner bekümmerten Frau dann vorgelesen hatte, traten zwei Abgeordnete des Herzogs Christian zur Merseburg ins Zimmer und kamen mit Gerhardt ins Gespräch. Endlich erzählten sie ihm dann auch den Zweck ihrer Reise. Sie wollten nämlich nach Berlin weiterreisen, um einen gewissen abgesetzten Pastor namens Gerhardt nach Merseburg einzuladen. Man denke sich, was die flüchtende Familie, die nicht wusste, wohin sie sich wenden sollte, bei dieser unerwarteten Nachricht empfand. Und von dem Herzog zu Merseburg bekam Gerhardt eine Pension und erhielt im Jahre 1669 das Archidiakonat zu Lübben in der Niederlausitz. Wir sehen anhand dieser Geschichte von Paul Gerhardt, wie der Herr handelt und wie wir mit Vertrauen auf ihn alleine unsere Sorgen und Leiden zu tragen haben. Und er wird uns nicht verlassen. Das ist ein wunderbarer Trost. Ich weiß es aus meinem eigenen Glaubensleben und möchte das auch hier so weitergeben. Ich schließe nochmal mit den Versen 6 bis 8. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Amen.